Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute unternehmen wir wieder eine interessante Reise, bleiben ein bisschen in Bayern, gehen aber auch ein bisschen drüber hinaus, das werden wir gleich noch sehen. Eigentlich sind wir erstmal in der Landeshauptstadt, sagen wir so, nämlich beim lieben Roland Schock, der viele Biere braut, viel experimentiert, aber auch schon viel rumgekommen ist und deswegen auch viel zu erzählen hat. Lieber Roland, wunderbar, dass du da bist. Erstmal hallo und vielleicht sagst du ein paar Worte über dich selber zu unseren Hörern.
Hallo Markus, es freut mich sozusagen hier mal in deinem Biertalk mit dabei zu sein. Ich habe schon sehr viele Folgen gehört und muss ja eigentlich sagen, wie du mir dieses Angebot gemacht hast in Bozen auf der Biercraft, dass ich mir gedacht habe, oh, ich Unwürdiger darf in diesem hochheiligen Biertalk mal mit dabei sein. Und ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, vielleicht zu meiner selbst noch. Ich bin eigentlich Informatiker. Und ich koche gerne und ich bin dann irgendwie mal über Malzkits auf die Brauerei gekommen mit Maische und Läutern und bin eigentlich immer der experimentierfreudige Kocher und hatte das Ganze ursprünglich als Art Zen-Meditation gesehen, wo man einfach 6 bis 8 Stunden en bloc mal Zeit haben muss, um durchgehend sich einer Sache zu widmen und nicht permanent abgelenkt wird von verschiedenen anderen Kollegen und von der IT.
Das ist ja mal wirklich eine ganz spannende Herangehensweise und auch mal ganz anders als der landläufige Brauer, würde ich mal sagen, so seinen Beruf definiert. Und das ist auch genau das, was ich daran einfach spannend finde, weil ja insgesamt diese Idee der Hobbybrauer, sage ich jetzt mal im allerweitesten Sinne, also Menschen, die eben zu Hause gerne selber Bier machen, das wird ja immer größer, wird immer mehr, ähnlich wie das in anderen Ländern ja auch war. Und da gibt es halt innerhalb davon wieder verschiedenste Ansätze, wie man das jeweils machen kann. Und gerade so Leute wie du, die sagen, ich habe einen sehr anstrengenden, einen sehr fordernden Job und ich brauche einfach auch mal diesen Ausgleich, diese Ruhe. Und da ist genau sowas, wo ich einerseits tüfteln kann, aber andererseits eben auch diese Ruhe darin habe und mich da drin auch so ein bisschen ja reinfriemeln, verlieren kann und auch mich dann eben austoben kann. Das ist genau das, was ich suche. Und so Leute gibt's viele. Also da ist ja auch der Florian bei uns mit im Team, der auch so einer ist, würde ich sagen. Und das begeistert mich total, weil das eben nochmal ein ganz anderer Ansatz ist und dabei auch nochmal andere Biere dabei rauskommen, aber mindestens genauso viel Herzblut eben dranhängt wie bei einem normalen Brauer, sage ich jetzt mal. Und das, glaube ich, ist auch für den Podcast interessant, weil es vielleicht auch Leute inspiriert und animiert, zu sagen, ich möchte vielleicht selber mal das ausprobieren, gehe mal zu meinem Hobbybrauer-Club um die Ecke und schau mal. Oder möchte zumindest mal Hobbybrauer-Biere probieren, gehe mal zu den Veranstaltungen, verkoste da, komme mit den Leuten ins Gespräch und sehe dann vielleicht auch die Biere insgesamt ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Und deswegen finde ich es eben so schön, so Geschichten wie deine zu erzählen. Und du hast da schon so ein bisschen angefangen und ich habe ja auch ein bisschen angedeutet, es ist ja nicht nur München, sondern du hast ja auch so ein bisschen Oberfranken in dir, was dieses Thema angeht, oder?
Ja, im Prinzip die Ursprünge der Vergärung kommen natürlich von dem Bruder meines Vaters, der für mich eher kein Onkel, sondern eher ein Opa war, weil er einfach wesentlich älter ist als mein Vater. Und dort habe ich die Vergärung schon mal mitbekommen und wir hatten damals Apfelwein produziert.
Ah ja, das ist auch spannend. Da haben wir in Franken ja durchaus auch eine Tradition, was alle möglichen Fruchtweine und solche Dinge angeht. Bis hin zum Sekt wird hier Apfelsekt auch produziert und so. Das heißt aber, in welchem Alter war das so und wie bist du danach so zum Brauen an und für sich gekommen?
Naja, ich habe eigentlich nur die Vergärung mitbekommen und durfte dann auch schon die ersten Ergebnisse kosten. Also ich denke, mitbekommen habe ich das natürlich schon im Alter von irgendwie vielleicht 10 Jahren, aber verkosten durfte ich dann erst später. Und ich glaube, die ersten Malzkits hatte ich mir dann aus England mal so, ich möchte fast sagen, illegal importiert, irgendwo im Urlaub mal mitgenommen. Und das war definitiv im letzten Jahrtausend, aber ich weiß nicht mehr ganz genau wann.
Aber eine Leidenschaft zum Bier an sich entwickelt hast du trotzdem schon auch vorher?
Ja, getränketechnisch natürlich schon. So in der Pfarrjugend bekommt man das zwangsläufig mit. Mittlerweile bin ich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und da ist natürlich eine starke Leber durchaus in der Nachbesprechung gelegentlich gefragt.
Ja, wer Brände löschen will, der muss auch durchlöschen können. Das ist dann irgendwie schon auch ein bisschen so. Und ich meine, es ist ja auch, es hat ja auch diesen eben diesen gemütlichen Geselligkeitsvereinsaspekt, der ja irgendwie auch dazugehört. Das heißt aber, du bist jetzt praktisch in München da, verwurzelt, schon immer gewesen, oder wart ihr vorher woanders?
Genau, ich bin waschechter Münchner und bin hier geboren, aufgewachsen und bin nach über 50 Jahren mal rausgezogen in den Speckgürtel von München. Bin im Nordosten von München, ganz in der Nähe von der Schweiger Brauerei, habe aber mit denen sonst nichts zu tun. In München selbst habe ich mal Anschluss gefunden an den Münchner Haus- und Hobbybrauer-Stammtisch, der einmal im Monat stattfindet. Und dort habe ich natürlich auch sehr viele Tipps bekommen. Insbesondere sage ich dem Richard hier an der Stelle Dank. Der hat mir nämlich irgendwann mal gesagt, also er findet es faszinierend, wie viel Zeit und Energie ich in so schlechtes Bier reinstecke. Weil ich hatte damals sehr gerne mit Ingwer gebraut. Ich hatte versucht, Ingwerbier zu produzieren. Das hat natürlich ihm gar nicht geschmeckt. Er ist gelernter Brauer. Und er hatte mir gleich beim allerersten Bier, das ich mitgebracht habe, hatte er so gesagt, hast du Trockenhefe verwendet, gell? Und das war natürlich für mich eigentlich immer sozusagen ausschlaggebend, die Meinung vom Richard mir mal genauer anzuhören, was er zu meinem Bier sagt. Und das hat mir doch einiges gebracht.
Boah, da braucht man aber schon auch Standing, oder? Also wenn man in eine neue Gruppe kommt und das Erste, was man hört, ist, dass man viel Energie in schlechtes Bier investiert, da würde wahrscheinlich viele andere sagen, na gut, dann backe ich lieber Brezeln oder so.
Also die Geschichte mit dem schlechten Bier hat mir der Richard erst Jahre später erzählt.
Na gut, dann ist seine Ehre gerettet. Also bevor wir da weitermachen, du hast ja 6 wunderbare Flaschen mir geschickt und die könnten wir auch nebenbei so ein bisschen verkosten. Wie immer der Hinweis an die Hörer, es sind 0,5er Flaschen, aber wir trinken die natürlich nicht alle komplett aus. Wir verkosten einfach nur, den Rest kann man dann ja auch später trinken. Aber es sind jetzt, also dreimal steht Siebenkorn drauf, zweimal steht Guave drauf, da freue ich mich sehr, weil eine meiner Lieblingsfrüchte, die man so selten bekommt, und einmal steht Hazy IPA drauf. Wie wollen wir denn da jetzt anfangen?
Also Anlass war ja der, dass wir uns auf der Biercraft kurz mal unterhalten hatten, dass mir der erste Sud komplett kaputt gegangen ist. Und deswegen war das Siebenkorn, mit dem könnten wir anfangen. Andererseits das Red Guave würde sich fast anbieten, wobei es auch wieder ein exotisches Bier ist. Ich habe da 2 Experimente durchgeführt. Einmal mit einem fertigen Sauermalz von einer Firma. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es nennen darf. Es ist halt ein Kaufprodukt.
Klar.
Mantensauermalz. Und das hatte ich mir einfach gekauft, so eine 1,5-Kilo-Dose. Und hatte mich angelehnt an ein Bier, was ich auf einer Münchner Giersinger Brauereiveranstaltung mal probiert habe, von einer Brauerei, die aus den neuen Bundesländern stammt. Und die hatten ein Sauerbier mit roter Beete und Guave produziert. Und das war so lecker, dann wollte ich das mal ausprobieren. Hab mir Guavensaft besorgt, hab mir rote Beete besorgt und hab einfach mal losgepanscht.
Also da würde ich sagen, da sind wir doch einfach mal ganz kreativ und fangen damit an. Ich habe mir sowieso mehrere Gläser bereitgestellt, weil ich gedacht habe, vielleicht muss man später noch mal was vergleichen. Also kann man insofern dann so ein bisschen durcharbeiten. Aber das ist doch eine schöne Idee. Und da müssen wir uns sowieso noch unterhalten. Da gibt es ja viele spannende Geschichten auch zu der Brauerei. Testbräu ist das ja eben aus Nebra. Bin mal ganz, ganz gespannt, gibt's viel zu erzählen. Ja, also wollen wir das Alkoholfreie zuerst oder das Normale zuerst?
Ich würde mit dem Alkoholfreien anfangen, weil das geschmacklich einfach leichter dann ist. Und es ist im Prinzip ein erfrischendes Getränk.
Okay, dann fangen wir mal an. Also der Zisch war schon gut. So, okay. Also es hat Schaum, also schaut aus wie ein Bier. Von der Farbe her ist es ein etwas dunkleres Rotbraun, würde ich sagen, so, oder Rostbraun mit einem Rotstich. Oh ja, und hat einen sehr schönen, fruchtigen Geruch. Das ist dann, Guave natürlich, weil man es jetzt weiß, ne? Wenn man mal das versucht auszuschalten, dann würde ich sagen, da ist viel Apfel, viel Birne, ein bisschen weinige Noten auch, so wie so ein Muscatella, so ein bisschen gewürzig. vergorene Noten, vielleicht ein bisschen Pfirsich, Nektarine. Also eine sehr, sehr komplexe, schöne Fruchtaromatik in der Nase. Fällt dir noch was ein dazu?
Ich würde allerhöchstens ergänzen, ich bin teilweise ein bisschen enttäuscht von den farblichen Noten vom Fertigmalz, weil die eigentlich immer sehr dunkel sind. Ich schätze an der Stelle immer helle und klare Biere. Und zum anderen hätte ich noch dazu gesagt, das Schöne daran ist eigentlich die WSL 17 Hefe. Das ist, wie ich nachgeschlagen habe, eigentlich die Saccharomyces ludwigii. Die habe ich mir mal bei einem Versender gekauft, so eine kleine, also ein kleiner Paddling, und seitdem immer wieder weitergeführt, Hefebanking mal ausprobiert. Und ich bin total begeistert von der Hefe, wie man relativ schnell ein schönes, leckeres, vergorenes Getränk bekommen kann, das gut schmeckt, in dem kein Alkohol drin sein muss und das einfach erfrischend ist. Es geht mir beim Bier oftmals nicht um den, ich sage jetzt mal, um den Alkohol, um möglichst starke Biere zu produzieren, obwohl ich sowas auch gelegentlich mal probiere. Ich habe auch mal nach einem deiner Podcasts ein Rauchweizen-Doppelbock versucht zu probieren, zu brauen.
Sehr gut.
Und ich finde eigentlich den erfrischenden Teil vom Bier viel leckerer, sodass man, ich sage jetzt mal, sauberes Wasser hat, mit dem man seinen Flüssigkeitsbedarf auch decken kann, ohne dass man den Alkohol wirklich drin haben muss. Und in dem Sinne, Prost.
Prost, also da sind wir auf einer Linie. Genau, wir machen erstmal Prost. Ich stoße hier mit einem meiner leeren Gläser an. Prost. Das ist aber wirklich sehr schön. Also, finde ich jetzt ganz spannend, weil man, also all das, was ich vorhin so gerochen habe, findet sich tatsächlich wieder. Es hat eine angenehme Säure, also jetzt keine, die einen erschlägt, sondern eher so eine erfrischende Säure. Ich würde sagen, so auf dem Level von einem Apfelsaft vielleicht, also ein schöner, trockener Apfelsaft. Das kann man also wirklich schön so trinken. Es fängt auch mit einer gewissen Süße an. Das hat irgendwie beides. So ein bisschen fängt süß an, dann kommt die ganze Fruchtigkeit, dann eben die Säure. Und nach dem Trunk ist der Mund auch wieder so richtig schön frei. Und es macht Lust auf mehr. Also, wie du sagst, ein sehr erfrischendes Getränk, was auch diese Guave sehr schön rüberbringt. Was, glaube ich, gar nicht so einfach ist mit dieser Frucht. Vielleicht noch ganz kurz als Hinweis für die Hörer. Ihr habt gerade gehört, da gab es ein kleines Bohrgeräusch. Das liegt nicht daran, dass ihr jetzt irgendwie irritiert seid, sondern beim Roland wird im Hintergrund renoviert. Da kann das sein, dass mal was kommt. Und bei mir haben die Nachbarn jetzt gerade ein neues Dach sich bestellt und das wird aufgestellt. Auch da kann es mal etwas Lärm geben. Also dann nicht erschrecken, das ist auf unserer Seite. Aber noch war es ja nur ein marginaler Touch. Genau, also zurück zu diesem wunderbaren Bier. Bist du denn, hast du das so erwartet oder hast du dir was anderes vorgestellt? Wie geht's dir so, wenn du das trinkst?
Ich habe gelernt bei der Saccharomyces ludwigii, von der Beschreibung her heißt es eigentlich, sie kann 10% Glukose entstehen bei der normalen Melzarbeit und Maischarbeit. Und das kann im Prinzip die Saccharomyces ludwigii verdauen, bleibt damit quasi so ganz knapp bei dem halben Prozent. Und du kannst gleich nach dem Pitchen eigentlich Flaschen abfüllen. Dabei habe ich aber festgestellt, passiert es mir oft, dass ich so ein Gushing-Problem habe. Und mir sind dann schon einige Flascheninhalte direkt ins Gesicht gesprungen. Und seitdem bin ich dazu übergegangen, eher auf den alkoholfreien Content zu verzichten, dass es alkoholfrei ist, sondern eher das Bier einmal ein paar Tage lang durchgären zu lassen und dann diskret nochmal ein bisschen nachzuzuckern. Ich sage jetzt mal mit 5 Gramm pro Liter, um die Flaschengärung dann hinzubekommen.
Aber eine andere Hefe ist nicht im Spiel, also es bleibt bei der Ludwigii.
Genau, es ist einfach nur die Hefe und die Besonderheit dabei ist auch noch, das hatte der Versender noch mitgeschickt, man soll relativ großzügig pitchen, also auf 20 Liter durchaus mal 1 Liter aufgepäppelte Hefe mit dazugeben. Dadurch wird das Ganze besser und ich züchte die davor an einfach mit dehydriertem Malzextrakt und fütter die also vorab ein bisschen Reinheitsgebot gleich an der Stelle. Ich füttere dann natürlich mit Zucker nach. Ist nicht 100% nach dem Reinheitsgebot, aber auch an der Stelle ist ja das Reinheitsgebot wieder sehr dehnbar, was man alles machen darf. Und ich versuche natürlich schon nach Möglichkeit nicht komplett dagegen zu verstoßen. Aber bei Guave und rote Beete brauchen wir eigentlich dann nicht mehr drüber diskutieren.
Eben, also das ist dann die andere Seite. Und weil, ich meine, chemisch gesehen, Zucker ist dann irgendwie doch Zucker am Ende des Tages. Also das könnte man so und so machen. Das ist, glaube ich, wirklich, also zumindest jetzt in einem Hobbybrauer-Kontext völlig in Ordnung und auch notwendig. Ich muss wirklich sagen, ich finde es echt grandios. Vom Geschmack her finde ich total gut. Und jetzt, wenn du es nicht gesagt hättest, dann hätte ich sogar gesagt, ich finde diese dunkle Farbe eigentlich mal ganz interessant, weil diese Biere sind ja oft sehr, sehr hell. Und das ist vielleicht auch das, was man so als Erwartungshaltung aufbaut. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon was, was ich jetzt von meiner Sozialisierung her eher auch von einem Bier erwarten würde, so eine Bernsteinfarbe mit einem Rot-Touch. Also mich spricht es ehrlich gesagt an, muss ich sagen. Aber da ist vielleicht jeder so ein bisschen anders. Das muss man dann einfach sehen. Aber ich finde es toll, wie sehr das jetzt so schmeckt, wie ich jetzt andere Guave-Sours auch kenne, in Bezug auf den Alkohol. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, wenn mich jemand gefragt hätte, dass das jetzt ein Bier mit so wenig Alkohol ist, selbst wenn da jetzt vielleicht 1% drin ist oder so. Das ist ja wirklich, also es schmeckt sehr voll, es hat sehr intensiven Charakter, es ist richtig ausdrucksvoll, lang anhaltend auch, man hat schön die Frucht präsentiert. Also davon dürftest du mir gerne jederzeit mehr schicken. Wie ist es denn mit den anderen KonsumentInnen im Haushalt? Wird das auch von anderen geschätzt?
Meine Frau liebt das alkoholfreie Bier. Sie schätzt auch sehr glutenfreies Bier, was natürlich in Deutschland, klar gibt es da natürlich einen großen Produzenten mit kleinen grünen Flaschen, der sowas produziert, aber das sind ja dann alles irgendwelche Malzgetränke und sonstiges und richtig vergoren schmeckt es irgendwie besser. Also das, was die Hefe produziert, ist schon schön. Und für diejenigen, die gerne mal mit so einer Hefe was ausprobieren wollen, 6 bis 8 Grad Plato als Startwert und dann eben so eine Saccharomyces ludwigii oder WSL-17 Hefe, darüber findet man das Ganze auch im Internet, ist eine sehr schöne Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Und glutenfrei ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, für die Zukunft. Also gerade wenn man viel unterwegs ist, in England, in Italien oder sowas, da ist das ja gang und gäbe. Bei uns noch sehr in den Kinderschuhen. Wir haben in Franken die Brauerei Schleicher, die machen das, glaube ich, ganz gut und im Rahmen des Reinheitsgebots. Aber es sind wirklich sehr, sehr wenige, die es tun. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück zur Guave. Das heißt, wir haben hier Guave und rote Beete. Wie? Frage ich jetzt einfach mal ganz blöd. Also kochst du dann die rote Beete, machst du dann da Saft draus oder kaufst du einfach Saft und wie ist es mit der Guave und wann kommt das dazu und wann wieder raus und wie ist das?
Da hatte ich auch überlegt, wie bekomme ich das Ganze hin, was ich als Steilvorlage mal auf diesem Brauereifest probiert habe. Und da hatte ich dann einfach überlegt, ich besorge mir so 1 Liter Guavensaft und habe dann das Sauermalz verdünnt auf, das war ja eine Dose, das waren irgendwie dann so 10-11 Liter, weil eine Dose reicht im Prinzip so für gute 10 Liter, beziehungsweise ich habe es eigentlich ein bisschen stärker verdünnt, weil ich wollte auf die 6 bis 8 Grad Plato kommen und hatte dann einen guten Liter Guavensaft reingeschüttet. Ich hatte auch noch mit Hopfen gekocht und ich hatte da ein Casbeck und Deutsche Cascade mit rein gekocht und hatte dann noch rote Beete, fertig gekochte rote Beete einfach in kleine Scheiben geschnitten und zur Gärung mit reingeworfen.
Was macht die Hefe dann da draus? Also kommt es dann durchsichtig wieder raus oder in Teilen und ist deine ganze Sud rot? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also der Sud selbst wird relativ rötlich. Also die Farbe hat schon ein bisschen gelitten. Es gibt auch Kandidaten, die würden rote Beete Pulver nehmen. Das kann man auch kaufen. Ich wollte es direkt mit roter Beete probieren. Ich hatte nämlich früher mal ein Ingwerbier probiert und hatte da Ingwerscheiben direkt reingetan zur Vergärung. Und der Ingwer war nicht perfekt geschält, perfekt desinfiziert und ich hatte dann so eine Karmschicht drauf, wo ich dann beschlossen habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt unbedingt trinken möchte und hatte das dann verworfen. Und deswegen hatte ich auch gesagt, wenn ich jetzt so ein Wurzelgemüse drin habe, dann möchte ich auf jeden Fall darauf achten, dass jegliche Bodenbakterien definitiv wegdesinfiziert sind. Und dann habe ich auf die sterilisierte rote Beete in den eingeschweißten Beuteln zurückgegriffen aus dem Supermarkt und habe dann im Prinzip zwei größere Knollen einfach fein aufgeschnitten. Und das, was dann hinterher wieder rauskommt, ist eine nicht mehr rote Scheibe. Die hat ziemlich viel Farbe gelassen. Das ist dann eher so leicht bräunlich und die Farbe geht eben ins Bier über.
Tja, also das finde ich auf jeden Fall auch eine ganz interessante Methode. Hast du denn mit der roten Beete an sich nochmal schon mal was anderes gemacht oder war das jetzt zum ersten Mal, dass du es da verwendet hast?
Es war nur in dem Bier drin. Und weil du sagst, habe ich dann noch andere Dinge probiert, kommen wir doch eigentlich zur nächsten Flasche. Und zwar, ich hatte vorher auch so ein bisschen gezögert, wie stark habe ich jetzt das Bier verdünnt? Ich experimentiere ja gerne. Also ich habe diesen Sud mit diesen 10 Litern habe ich mal halbiert und habe die Hälfte von dem roten Guave Sauer direkt vergoren mit einer T58 Trockenhefe. Und dabei ist im Prinzip dann ein alkoholhaltiges Bier rausgekommen. Und den Rest hatte ich dann nochmal so runter verdünnt, dass ich eben dieses alkoholfreie Bier produziert habe mit ca. 7 bis 8 Grad Plato mit der WSL 17 Hefe. Also die nächste Flasche hat jetzt genau das sozusagen den nicht alkoholfreien Content.
Okay, na da bin ich mal gespannt. Und das war jetzt praktisch ein Holger Hahn Gedächtnismoment, weil ihm war es ja immer so, dass ich zu viel geredet habe und wir nicht zum Bier trinken kamen. Und du hast jetzt diese Rolle übernommen. Das finde ich schon mal sehr gut, dass du weitergeleitet hast zur nächsten Flasche. Ich mache hier mal auf. Na, jetzt. Ui, das war ein großer Tisch und... Oh ja, also optisch relativ ähnlich. Ich würde sagen, ein Tick dunkler, ja, einen kleinen Tick dunkler. Der Schaum ist auf jeden Fall ganz anders, weil der war vorhin ein bisschen gröber. Jetzt ist er ganz fein, ein ganz dichter Schaum, schön getönt. Also der hat auch eine richtig schöne braune Nussfarbe, würde ich mal so sagen. Liegt toll im Glas, auch wenn man so ein bisschen hin und her schwankt. Auf jeden Fall, also optisch. Wieder eine Bieraugenweide. Etwas trüb natürlich. Jetzt riechen wir mal. Ah, aha. Also auch vom Geruch her ähnlich. Ich finde jetzt, dass diese weinigen alkoholischen Noten logischerweise irgendwie stärker rüberkommen. Also ich habe mehr von diesem Rotwein, nicht Rotwein, weißweinartigen Geruch, also Muscatella, was ich vorhin so hatte. Und ich muss sagen, ich merke jetzt hier tatsächlich was von der roten Beete im Geruch. Die ist jetzt auf jeden Fall da. Die fand ich vorher nicht so stark, aber jetzt ist sie da. Und drumrum, aber dann wieder diese Guave, diese Apfelbirnennoten bis hin so in so tropenfruchtige Noten. Also sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, diese rote Beete, Wurzelnote, die auch so eine gewisse Schärfe hat. Also ich weiß nicht, ob jemand schon mal Meerrettich gerochen hat. So Wurzelgemüse hat oft so eine leichte Schärfe in der Nase. Das hat man hier auch. Spannend. Okay.
Also ich finde, dass rote Beete eher immer so einen leicht muffigen Geruch hat. So einen erdigen Geruch.
Also kann sie auch haben, durchaus. Hat sie hier aber nicht, Gott sei Dank. Also Hintergrund, wir sind Teil hier von einer solidarischen Landwirtschaft. Also schon seit vielen, vielen Jahren. Und das heißt, dass sich mehrere Leute zusammentun und praktisch einen professionellen Landwirt anstellen und der dann eben einen Acker bestellt oder mehrere und man dann jede Woche so seine Ernte bekommt. Und der baut wirklich all die klassischen Gemüse, Wurzeln, was es so gibt, an. Und so kriegen wir über das ganze Jahr verteilt, auch im Winter halt immer alles Mögliche. Also von der roten Beete über verschiedenste andere Sorten. Die gibt's ja nicht nur in Rot, die gibt's auch in Gelb und in Grau und was weiß ich was. Und alle möglichen Rettiche und Mairüben und was auch immer. Und deswegen habe ich mich da notgedrungen, weil man bekommt's einfach. Man muss es ja dann irgendwie auch essen. Schon viel damit auseinandergesetzt. Und ich finde wirklich, diese Wurzeln haben so einen gewissen gemeinsamen Ton, den man hier auch ein bisschen merkt. Aber es ist auf jeden Fall toll. Und ich finde auch wirklich, das sind ja so fast vergessene Zutaten, die man früher ja sehr viel verwendet hat und die heute nur noch wenig genutzt werden, weil gerade rote Beete scheuen sich viele, weil wenn man die mal in der Küche ordentlich gemacht hat, dann ist die ganze Hand rot für die nächsten 3 Tage. Das ist dann so, wenn man keine Handschuhe anzieht. Aber der Geschmack belohnt natürlich auf jeden Fall. Also
für den Bierbrauer empfehle ich natürlich dann die Handschuhe, und definitiv einmal die Knolle direkt zu kochen, dass sie soweit mal vorbereitet ist und entsprechend desinfiziert ist, dann vielleicht noch schälen, in feine Scheiben schneiden und dann erst in den Sud rein.
Also möchte ich nur anregen, also Leute da draußen, wenn ihr Lust habt, probiert euch durch. Auch mit unseren heimischen Zutaten gibt es bestimmt viele, viele spannende Sachen, die man da machen kann. Wir kommen ja nachher noch zu einer ganz besonderen Zutat. Aber also hier muss ich jetzt nochmal sagen, also geruchsmäßig wieder sehr, sehr spannend. Ein bisschen mehr rote Beete, wie gesagt, als Guave, aber beides völlig vorhanden. Vom Geschmack her, ich habe jetzt zwischendurch schon probiert, unfairerweise. Ich hoffe, du hast auch schon mitgetan. Dann ist gut, okay. Finde ich es noch runder als das andere, muss ich sagen. Also es mag vielleicht ein Tick saurer sein, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber es ist unglaublich rund, unglaublich harmonisch. Man hat von Anfang bis zum Ende diese Aromen. Es wechselt so ein bisschen durch von den weinigen, guavigen Wurzel, dann wieder so ein bisschen vergorene Früchte. Also das ist wirklich eine ganz spannende Reise, die man so hat von Anfang bis zum Ende. Es bleibt wieder sehr lang im Mund. Dieses positive Spiel bei einem Sauerbier, wenn es gut gemacht ist, wo man einfach sagt, das ist echt ein tolles Getränk, hat einen pH-Wert wahrscheinlich wie ein Weißwein, kann man wunderbar trinken, ist sehr angenehm. Ja, also da auch das, da darfst du öfters vorbeibringen. Weißt du denn, wo wir da liegen, alkoholmäßig?
Ich habe nicht nachgemessen. Also ich habe an der Stelle nicht meine Wichte vorher gemessen und habe dann die Specific Gravity aufgeschrieben. Also aus meiner Perspektive, es ist immer so, ein Malzkit, sage ich mittlerweile ganz salopp, 5 Minuten Terrine, weil es ist halt dann doch nicht richtig das Brauen von Bier. Es geht mir einfach zu schnell. Es ist, ich möchte jetzt nicht sagen Punchen, aber man kann relativ schnell mit dem Malzkit was produzieren. Es ist mal wieder Getränk da. Man kann wieder was davon trinken. Ein richtiges Bier zu brauen und sich die Zeit dazu zu nehmen, sich zu überlegen, wann packe ich jetzt welchen Hopfen rein, wie mache ich das, welche Malze packe ich zusammen, das ist halt einfach eine andere Dimension. Und mir geht es auch so, ich nehme gerne Rezepte, überlege mir, was habe ich jetzt da, in welche Richtung möchte ich reingehen und variiere die Rezepte, dass es bei mir im Kopf ein Bild gibt und wo ich mir vorher schon vorstelle, wie wird das Ganze, als dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt dieses Rezept, dann bestelle ich mir vom Versender meiner Wahl genau aufs Gramm genau diese Portionen und dann koche ich das ganz stupide nach. Das ist nicht das meine. Also ich bin an der Stelle immer der Kreative, der einfach was ausprobiert und es wird was draus. Und das macht eigentlich den Reiz von dem Hobby aus.
Ja, also bin ich absolut bei dir, wobei ich mir halt auch gut vorstellen kann, es gibt manchen Leuten einfach auch Sicherheit. Also wenn jemand sagt, okay, ich fange jetzt mal mit so einem Hobby an und habe vielleicht wenig Erfahrung da drum rum und will einfach mal loslegen und will eine relativ hohe Sicherheit haben, dass das, was dabei rauskommt, auch genießbar ist, dann kann das auch ein guter Einstieg sein, wo man dann, wenn man sagt, okay, ich bin dann sicher in dem Feld, dann kann man vielleicht mit den Kids anfangen auszuprobieren und dann kann man vielleicht irgendwann weiter zum richtigen Brauen in Anführungsstrichen kommen. Also ich glaube, das kann auch so eine Funktion haben, wo jemand vielleicht anders, also du bist ja vielleicht eher vom ich tüftel mich da gleich richtig rein Aspekt gekommen und andere wollen vielleicht wirklich über die Easygoing-Schiene überhaupt erstmal ausprobieren. Und so wie wenn jemand sagt, ich fange das Fotografieren mit so einer Sofortbildkamera an und wenn das funktioniert, dann kaufe ich mir mal eine Spiegelreflex und gehe da mehr in die Tiefe, wie auch immer. Also solange, ehrlich gesagt, solche Ergebnisse dabei rauskommen, freue ich mich sehr, weil es die Bierwelt bereichert und Leuten einfach nochmal mehr Möglichkeiten, mehr Horizont gibt und vielleicht auch ein bisschen die Scheu nimmt vor manchen Sachen und eben sich auch mal mit solchen Zutaten auszuprobieren. Vielleicht an der Stelle noch eine Sache, weil uns ja doch auch die ein oder anderen Brauer hören, also auch Leute, die Brauereien haben. Und was ich so oft höre, wenn es um das Thema alkoholfrei geht, dass dann sehr viele sagen, naja, das ist so super aufwendig, da müsste ich ja Maschinen und Anlagen und Millionen Investitionen und deswegen kann ich das alles nicht machen. Im Grunde ist es doch so, wenn ich jetzt mal einfach auch da wieder sage, ich will mal anfangen mit dem Thema, also ohne jetzt gleich das perfekte Produkt zu produzieren, aber ich will einfach mal loslegen, will mal ein alkoholfreies Bier haben, dann könnte man doch bestimmt mit der Ludwigi-Hefe, die du bei dem Alkoholfreien verwendet hast, da relativ leicht anfangen, oder? Also könntest du da mal vielleicht ein paar Worte vielleicht auch an die Brauerinnen, die hier zuhören, richten, dass sie vielleicht auch da ein bisschen die Scheu ablegen und vielleicht einfach mal probieren. Ich meine, man hat ja nicht viel zu verlieren, oder?
Also man kann wirklich nicht recht viel verlieren dabei. Es ist relativ leicht zum Ausprobieren. Es ist einfach eine Standardhefe, die man halt sich aufpäppelt und einmal bestellt, aufpäppelt und dann zum Pitchen verwendet. Ich kenne eine Brauerei in Bozen, die haben mir auf diesem Stadtteil Braufest gesagt, dass die Hefe für ihr Alkoholfreies auch die Ludwigi ist. Ich glaube auch, dass es noch ein, zwei andere Brauereien hier in der Nähe gibt, die auch die Saccharomyces ludwigii verwenden, um deren alkoholfreies Bier zu brauen. Es ist relativ leicht. Es gibt auch, wie gesagt, von der Hefe sehr angenehme Geschmäcker. Es ist wirklich ein relativ bieriger Geschmack, während ich bei manchen anderen Hefen, und das heißt ja auch, der Brauer macht die Würze und die Hefe macht das Bier, dass letztendlich diese Hefe oder den Stamm, den ich habe, dass der einen schönen, runden Biergeschmack ergibt. Das finde ich ist eigentlich sehr schön an dieser Hefe und den Rest, klar, mit Hopfen und Malz kann man natürlich an der Stelle auch noch verschiedene Richtungen erreichen, aber den bierigen Geschmack, das ansprechende Mundgefühl, das bekommt man auch über diese Hefe.
Ja, ich denke, das ist doch wunderbar. Da hat man praktisch so eine Art Leinwand, auf der man dann mit seinem Hopfen und Malz und anderen Aromen malen kann, wie man das möchte. Aber es ist auf jeden Fall für jede Brauerei möglich, auf die Art und Weise mit ihrem ganz normalen Setting eben ein alkoholfreies Bier herzustellen. Also insofern mal der Appell hier an dieser Stelle, alle, die sich noch nicht dahin gewagt haben, probiert es einfach mal. Wie gesagt, ihr könnt ja nicht viel verlieren und der Roland freut sich bestimmt, wenn sich jemand meldet und ihn fragt. Aber es gibt genügend andere auch. Also wie gesagt, einfach mal geht daran, finde ich gut. Es ist wichtig, dass man sowas auch hat.
Es gibt ja noch zwei Alternativen für alkoholfreies Bier. Das eine ist die Umkehrosmose, bei dem der Alkohol nach dem normalen Gärverfahren wieder rausgezogen wird. Dann gibt es noch die gestoppte Gärung. Und mir ist mittlerweile noch ein viertes Verfahren bekannt geworden von einem amerikanischen Podcast. Es gibt eine Firma, die in Alaska angefangen hat zu brauen und die haben natürlich auch aufgrund ihrer Lage, haben sie auch die Situation, dass sie mit möglichst wenig Alkohol auskommen müssen, steuerlich und rechtlich. Und die haben ein Verfahren entdeckt, bei dem nach einem leicht modifizierten Brauverfahren der Alkohol entzogen wird. Der Alkohol kann dann getrennt verwertet werden, zum Beispiel für Alkopop oder sonst irgendwas. Und das Bier wird an der Stelle, ich sage jetzt mal manch Reinheitsgebot-Verfechter dreht es jetzt vielleicht im Magen um, das Bier wird dann konzentriert auf ein Sechstel des Volumens eingedampft und kann dann verschifft werden oder verbracht werden und kann an der Zielstelle dann wieder runter verdünnt und mit Alkohol versetzt werden und soll in diversen geschmacklichen Beurteilungen wieder ein ordentliches Bier geben.
Also da habe ich auch schon von gehört und wir hatten auch sogar mal einen Biertalk mit dem Gary Tickle, der von einer anderen Firma ist, die das auch anbietet in der Form, so ähnlich zumindest. Und die Idee ist eben, also die kamen von der anderen Idee, von der Logistik, dass sie gesagt haben, wenn ich jetzt zum Beispiel in, sagen wir mal, England sitze und möchte ein Bier nach Neuseeland verkaufen, dann habe ich ja im Grunde 95% Wasser, was ich da durch die Gegend transportieren muss. Und das ist einfach sehr, sehr viel Gewicht. Das kostet einerseits Geld, andererseits Rohstoffe, Energie und so weiter. Und kann ich das nicht so lösen, dass ich genau dieses Wasser loswerde, sagen wir mal so. Und dann sind sie eben weitergegangen und haben dann gesagt, okay, dann bei diesem Prozess, den sie dann erfunden haben, zerlegt sich das in Wasser, in Alkohol und in die Aromen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Und CO2 natürlich. Und das bedeutet auf der einen Seite, also man kann dann tatsächlich dieses Bier ohne das Wasser woanders hin verschicken. Man kann es aber theoretisch auch ohne den Alkohol irgendwo hin verschicken, weil reinen Alkohol kriege ich woanders ja eigentlich auch. Und ich kann vor allem den Alkohol dann in beliebiger Menge wieder zugeben oder eben weniger. Also kann dann den Alkoholgehalt dieses Endgetränkes sogar variieren. CO2 sowieso kann ich auch woanders dann hernehmen und habe damit wirklich so eine Art Bierkonzentrat, mit dem ich arbeiten kann. Das ist natürlich für alle, die jetzt eben im klassischen Brauen denken und im Reinheitsgebot denken, ist das alles schwierig. Wobei ich mir einfach vorstellen kann, dass es wahrscheinlich dazu führen wird, dass wir auf eine Kultur hinlaufen, die so ein bisschen ist wie in den Science-Fiction-Filmen, die wir kennen, dass es halt irgendwelche Automaten gibt, wo man halt dann auf ein Knöpfchen drückt und dann werden die Komponenten entsprechend gemischt und dann habe ich eben mein Getränk. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall spannend und es scheint ja eine Nachfrage zu geben. Also weil es wird an allen Ecken und Enden wird entwickelt. Also in Löwen habe ich vor 2 Jahren auch schon mal auf dem Kongress sowas kennengelernt. Die war noch nicht ganz so weit vom Geschmack her. Ich konnte die aber probieren. Es war ordentlich, nicht wirklich gut, aber in die Richtung. Und da wird natürlich weiter geforscht. Also ja, ich glaube, das ist ähnlich wie bei vielen anderen Sachen. Hier hört halt die Entwicklung nicht auf, ne?
Ich gestehe, ich mache auch gerne gelegentlich Kreuzfahrten, weil ich als Geocacher doch gerne in verschiedene Länder komme. Und diese Kreuzfahrten, da gibt es natürlich auch Bier, da wird relativ viel getrunken. Und die müssen natürlich sehr viel Gewicht und Volumen fürs Bier natürlich transportieren. Und da wäre natürlich so ein Verfahren hervorragend. Wobei moderne Kreuzfahrtschiffe, die brauen mittlerweile schon vor Ort mit dem entsprechenden Wasser. Die verwenden natürlich Umkehrosmose, um ihr Brauwasser zu gewinnen und dann das Ganze zu produzieren. Aber im Prinzip, es ist schon durchaus eine interessante Überlegung, an der Stelle so ein Bierkonzentrat verwenden zu können. Aber gut, eigentlich ist das ja nicht unser Thema.
Naja, aber so ist es in diesen Talks. Man kommt immer vom einen aufs andere. Und vielleicht noch einen Satz dazu, weil das fand ich wirklich interessant, weil du es ansprichst mit den Kreuzfahrten. Das hat ja tatsächlich angefangen Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Engländer notgedrungen eine Brauerei in einem Schiff eingebaut haben, das sie dann nach Ostasien geschickt haben, um ihre Leute dort mit Bier zu versorgen. Und notgedrungen sage ich deswegen, weil man da Equipment verwendet hat, was durch die Bombardierungen übrig geblieben war und so. Nachlesen kann man das in dem Buch eines bekannten Autoren, der das mal hingeschrieben hat, wie auch immer. Und jedenfalls super spannend, dass die dann eben auch schon damit gearbeitet haben, eben teilweise das Wasser wieder zu ersetzen vor Ort und so. Also es ist wirklich eine interessante Geschichte, aber du hast recht, nicht heute unser Thema. Aber ich finde natürlich, wir sind trotzdem irgendwo bei dem Thema Innovation und da gehört es ja irgendwie auch mit dazu, also einfach ein bisschen auch mal weiterzudenken. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt wie bei vielen anderen Sachen auch so ist, dass natürlich dieses ursprüngliche Handwerkliche immer erhalten bleiben wird, aber sich vielleicht auf diesem Bereich, wo man eben sagt, das ist jetzt in Anführungsstrichen das Massenprodukt, da wird sich halt auch was tun. Also wenn man da halt einfach sagt, okay, das soll billig sein und einfach sein und vom Handling und so weiter. Und wenn das dann für die Leute okay ist, dann entwickelt sich's vielleicht dahin. Umso schöner, wenn man dann endlich mal wieder jemanden hat, der das Bier dann echt macht, so richtig. Und ja, da kommen wir jetzt ja auch hin, oder? Mit was möchtest du weitermachen?
Also du hast mir indirekt schon die Überleitung gegeben, und zwar zu meinem gekippten Sud. Weil, ich sage jetzt mal, eine Brauerei auf einem Schiff hat natürlich auch ein Problem, dass natürlich auch da die Zutaten und insbesondere auch die Hefe einem gewissen Stress unterliegen. Deswegen war ja auch die Diskussion mit dem IPA, dem India Pale Ale, dass es stärker gebraut wurde und verschifft wurde, dass es dann noch irgendwie überleben kann. Und ich habe ja einen Sud gehabt, den ich wirklich fast weggeschüttet hätte, komplett, bevor ich ihn in Flaschen gefüllt habe. Und dann hat mir ein Brauerkollege vom Münchner Stammtisch gesagt, komm, füll doch mal, bevor du alles weggießt, füll's doch mal in Flaschen ab und bring's mal mit zum Stammtisch und dann diskutieren wir drüber. Und was ist da passiert? Also, ich habe für einen besonderen Event hatte ich ein sogenanntes Siebenkorn gebraut. Das Rezept Siebenkorn ist eigentlich relativ bekannt. Das ist diese 6-Korn-DM-Mischung, die als Rohfrucht mit Gerste noch vergoren wird, also gemeischt und vergoren wird. Ich hatte dann noch ein bisschen Emmermalz dazu mit rein, das ich noch übrig hatte, sodass ich dann auf 7 Körner gekommen bin und hatte die allererste Charge mit einer W120 Hefe vergoren. Die habe ich über Beziehungen bekommen. Und die W120 Hefe, die ist ja aus dem Braumagazin bekannt, dass das eine Hefe ist, die zwar interessante Aromen produziert, aber auch ewig lang braucht und dementsprechend auch wenig beliebt ist. Und die hatte ich verwendet, hatte dann ein sehr schönes Bier und dann wurde mir gesagt, boah, das Bier war so gut, das musst du nochmal brauen. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann probiere ich mal was Neues aus und habe mir ein Päckchen Flüssighefe besorgt, ein Pilsener Lager, das klang sehr gut und hatte mir gedacht, dann gehen wir quasi ein bisschen in die tschechische Richtung. Dann kam die Hefe an, als Hefepack, als Smashpack. Dann während des Brautages fällt mir ein, oh, ich habe ja vergessen, die Hefe zu aktivieren. Also habe ich die Hefe noch schnell aktiviert. Das Beutelchen hat sich nicht so richtig blähen wollen. Dann habe ich das noch umgefüllt in meinen Erlenmeyer-Kolben, habe noch Sauerstoff dazugegeben, habe sie gepusht, damit sie kommt und so. Dann nach dem Pitchen hat die Hefe irgendwie so nach 2 Tagen so mal ein bisschen Kräusen gezeigt. Sie war also sehr unmotiviert und ich wollte eigentlich für 10 Tage wegfahren. Untergärig soll es ja werden, also Gärkühlschrank bei 15 Grad einfach runtergekühlt von 22 Grad auf 25 Grad. Also ich habe die Hefe gequält und das hat mir die Hefe auch sozusagen hinterher beschert. Ich habe ein Bier gehabt, es hatte einen sehr starken phenolischen Charakter. Sie hat auch während dieser 10 Tage im Kühlschrank, hat sie gerade irgendwie von 1,052 auf 1,046 SG runter vergoren, also quasi fast nichts verdaut und nur phenolischen Duft produziert. Also der Martin Zankow würde jetzt hier sagen, die Hefe wollte hier schleunigst weg. Die hatte Transportpartner gesucht. War aber in meinem Bierkühlschrank natürlich nichts da. Und dann hatte ich das Bier damals rausgenommen, habe es wieder erwärmt auf Zimmertemperatur. Ich vergäre sehr viel, relativ warm, muss ich zugeben. Und dann hat sich das Bier allmählich oder die Hefe hat sich allmählich mal gerappelt und hat dann noch was produziert. Und hat glatt noch einen Teil von dem Phenolischen verdaut. Und wie gesagt, ich habe dann zum Schluss abgefüllt, habe das Bier auch nicht im Kühlschrank gelagert, sondern nur bei Kellertemperatur. Und es ist mittlerweile sogar einigermaßen vertretbar geworden. Aber es ist immer noch so, ich habe letztes Mal aufgeräumt, ich habe frische Flaschen gebraucht, ich habe 20 Flaschen genommen, und habe sie alle geöffnet und alle ausgeleert, weil es war einfach nicht tragbar. Und Markus, du hast jetzt das Problem, du hast eine Flasche vor dir und du kannst mal probieren, was daraus geworden ist und hinterher dann im Prinzip den Rest sozusagen ad acta legen.
Okay, also jetzt bekomme ich einerseits ein bisschen Angst, andererseits ist es auch faszinierend, weil schon der zweite neue Moment heute ist, also erstens der erste Gast, der mich nötigt, das nächste Bier aufzumachen und zweitens der erste, der mir eins schickt, wo er sagt, eigentlich will ich das gar nicht mehr trinken, aber ich bin sehr gespannt, also auch ob deine Geschichte und ja, mal gucken. Also finde ich auf jeden Fall interessant, also dass du ja dann eben von 22 Grad auf 15 hast du gesagt, ne, bist du runter und dass das die Hefe dann schon so demotiviert hat, aber sie war ja vorher schon faul, also vielleicht war das einfach ein sehr ungezogenes Haustierchen, ein faules, was du da erwischt hast, kann ja sein. Wir gucken mal, ich mach mal auf. Also vom Tisch her auf jeden Fall schön.
Also von der Nachgärung her eigentlich ganz gut, auch der Schaum ist schön. Die Farbe ist so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Trübung könnte ein bisschen klarer sein. Das ist nämlich sonst immer sehr klar geworden. Mhm. Wobei ist es ja jetzt die Pilsner Hefe. Das werden wir nachher bei dem anderen Bier noch sehen. Die W120 Hefe ist sehr schön. Sie sackt sehr gut ab und produziert dann klare Biere, während diese Pilsner Hefe doch eher ein bisschen was Trübes dann liefert. Aber das passt auch zu, ich sage jetzt mal, Tschechien und dem typisch tschechischen Bier aus kleinen Brauereien.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine leichte Trübung, aber wirklich nur eine leichte, also eher wie so ein Schleier, der sich da so durchzieht. Schaum ist sehr schön, Farbe ist so noch etwas heller als ein Saguave-Bier. Also so ein Sandbraun vielleicht. Ja, immer.
Und ein kräftiger Duft nach Dettol.
Ja, also das finde ich interessant. Ja, das ist so tatsächlich. Ja, phenolisch beschreibt es gut. Es hat ja viele Facetten. Also bis hin in so eine fast schweflige Richtung auch und so ein bisschen, ja, also landläufig sagt man so verbrannter Gummi, ne, also in diese Richtung. Geht leicht rauchig, würden andere wieder sagen. Also es ist ja immer so eine Definitionssache. Manche sehen es so, manche sehen es so. Also ein schottischer Whisky-Trinker zum Beispiel könnte das total cool finden. Na gut, probieren wir mal. Ja, du hast recht. Also von der Grundanlage her ist es auf jeden Fall ein interessantes Bier, aber dieses Phenolische, es liegt einfach sehr deutlich drüber.
Weg mit dieser Flasche.
Und legt sich aus. Interessant ist die Bittere auf jeden Fall, die dann auch so ein bisschen relativ lange nachhängt. Ja, und warum hattest du dich überhaupt entschieden, das untergärig zu verbrauen? Einfach weil du es wolltest oder weil hat es einen bestimmten Grund gehabt?
Also ich vergäre seltener untergärig, aber es war schon ein Ziel eigentlich, dieses Siebenkornbier wieder als untergäriges zu produzieren, weil das erste Mal hatte ich eben auch diese 120er Hefe verwendet und die ist eigentlich eine untergärige Hefe und mittlerweile habe ich mir auch noch erklären lassen, wie manche ihre Hefe ansetzen, dass die also wirklich jeden Tag um 1 Grad runtergehen und tendenziell eigentlich auch schon unten anfangen, also mit 18 Grad oder sowas dann die Hefe anzüchten und auch da schon runtergehen und teilweise bis runter auf 9 bis 10 Grad gehen. Und wenn dann die Hefe im Prinzip vital ist und entsprechend schon gärt, dann erst ist die Hefe gut, um wirklich dann mit dem Sud in Berührung zu kommen.
Sagen wir einfach, du hast da ein sehr faules Lebewesen erwischt. Ich meine, an sich also eine untergärige Hefe, die aus Amerika war, die, oder? Aus USA.
Nee, das war, also es ist die Firma mit dem W am Anfang und ich habe sie vom deutschen Versender. Und eigentlich ist der Beutel, den ich gerade in der Hand halte, der ist zum 1.7.24 abgelaufen. Und das Bier, wann hatte ich das gebraut?
22.3. steht hier.
Genau. Ja. Also es war noch just in time. Klar sagen natürlich manche von diesen 100 Billionen Zellen sind dann bloß noch so und so viel übrig. Aber ich hatte da noch nie Probleme. Ich habe wirklich Hefe auch verwendet, Trockenhefe, die über ein Jahr überlagert wurde. Aber meine Hefe lagert natürlich nur im Kühlschrank.
Apropos, du hast ja vorhin auch gesagt, bei der Ludwigii, die Hefe, die du jetzt hast, also das heißt, baust du dir da so nach und nach auch so ein bisschen eine Hefebank auf?
Meine Frau muss es erdulden, dass im oberen Bereich des Kühlschranks verschiedene Kochsalzfläschchen liegen und dass ich da halt immer wieder Hefe weiter peppel. Und ich habe auch, also bislang hatte ich sehr viel positive Erfolge, aber ich hatte mir auch mal von einer Brauerei aus Miesbach mir eine Weißbierhefe besorgt, insbesondere für meinen Rauchweizenbock. Und die hatte ich dann auch versucht, noch ein bisschen Kochsalz einzulagern und die ist graubraun schwarz geworden und war einfach dann hops.
Ach je, okay, krass.
Die hat es nicht überlebt, auf Kochsalz gelagert zu werden.
Na gut, würden wir auch nicht. Aber andere Hefen tun, also insofern interessant. Okay, aber jetzt, ich habe die Flasche ja, wie du mir geheißen hast, jetzt etwas auf die Seite gestellt und jetzt kommt da das Bier raus. Spannend.
Genau.
Aber langsam, also insofern alles noch okay. Da man merkt schon, die Hefe will wirklich fliehen, von früh bis spät sozusagen. Egal, gut. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie wir jetzt weitermachen.
Genau, dann nimm dir doch mal die Siebenkornflasche vom Sud Nummer 46, die ohne den Büffel.
Ja, okay. Dann also.
Das ist sozusagen der nächste Sud, der gut geworden ist und der dann mit der W120-Hefe wieder untergärig vergoren wurde, aufgepäppelt und so weiter. Es ist bei mir schon ein ganz anderer Traum vom Schaum.
Ja.
Das Bier ist wesentlich klarer.
Also der Schaum ist wunderbar. Wirklich steht wie eine Eins hier. Richtig schön dicht und fest. Und ist auch ein bisschen getönt. Also ein bisschen Farbe auch da drin. Und insgesamt das Bier deutlich heller. Das auf jeden Fall. Also jetzt sehr, auch von der Klarheit her sogar ein bisschen klarer, würde ich auch sagen. Und vom Geruch her natürlich ganz anders. Also manch einer würde sagen, das riecht jetzt einfach nach Bier. Aber wenn man dann ein bisschen genauer reinriecht, dann hat man auf jeden Fall so toastige, karamellige Toffee-Aromen so ein bisschen dabei, aber auch ein bisschen was Kräutriges, auch ein bisschen so Akazienhonig, so eine ganz leichte Honignote. Also auf jeden Fall viel, viel los sozusagen in der Nase und gar nichts Phenolisches mehr. Also die 120 kommt ja eigentlich vom Dunklen, glaube ich, oder? Ursprünglich.
Ja. Das ist eigentlich eine gute Hefe für ein dunkles Bier, was eigentlich auch zu dem passt. Es ist ja, ich würde jetzt mal sagen, so ein Althell in Anführungszeichen. Also das, was so ein typisch Münchner Bier an Farbe hat, so ein altes Münchner Bier, das ist auch mir aufgefallen, dass das mittlerweile modern geworden ist, nicht mehr so strohgelbe, helle Biere zu produzieren, sondern so die älteren Biere, Münchner Typ. Ich war dieses Jahr in Bilbao in Spanien, hatte dort auch sehr leckere Biere probiert und die waren alle so von der kastanienfarbigen Sorte, alle hieß es natürlich Münchner Alt, Münchner Bier in die Richtung. Das ist bei denen der Renner schlechthin gewesen und in die Farbe geht das Ganze eigentlich auch rein.
Nee, also von beidem, also Geruch und Farbe, Optik sehr ansprechend. Ich habe jetzt auch schon mal genippt und ja, auch sehr schön, also sehr vollmundig, sehr kräftig, sehr intensiv. Das finde ich schon, also vom Alkoholischen auf jeden Fall auch deutlich, finde ich. Sehr schön, diese verschiedenen Getreidenoten verbinden sich da ganz toll. Für mich ist wieder so eine leichte Honignote auch mit dabei. Eine gewisse Süße auch, schön hinten raus, eine leichte Bittere, die dann auch schön ausklingt. Und also insgesamt ein Bier, was vom Geschmack her richtig viel zu erzählen hat. Auch viele so diese Toffee-Noten, diese so ein bisschen Toast, bisschen so Brotkruste oder Weißbrotkruste auch so in die Richtung. Und das Einzige ist, ich glaube, es ist mir fast zu intensiv, um zu sagen, ich trinke jetzt einen halben Liter gegen den Durst. Aber für den Geschmack wunderbar. Also sehr, sehr schön, sehr dicht, sehr intensiv. Ja, auch da die Frage, war das von dir so geplant oder wie war so die Idee?
Das Sechskorn- oder Siebenkornbier, das ist so intensiv. Das ist auch, es nennt sich ja auch irgendwie Sechskorn-Landbier. Also kräftiger von der Farbe auch her und so. Und das passt auch dazu. Von der Stärke her war es auch so geplant. Das Emmermalz gibt noch so eine leicht marzipanartige Note mit rein. Und beim Hopfen habe ich ja den East Kent Golding verwendet, der ja auch diese Honigaromen noch mit reinbringt.
Ja, also jetzt, wo du sagst, Marzipan merkt man auch, ja. Ganz schön. Und ich sehe auf der Flasche noch Chevalier-Malz. Das ist ja auch eine historische Sorte, ne? Oder relativ historische Sorte.
Genau. Mhm. Das Chevalier-Malz habe ich mir selber importiert. Da hatte ich direkt in England bestellt und hat den ganzen 25 Kilo Sack mir liefern lassen. Und da hatte ich im Prinzip noch 2 Kilo übrig und das Chevalier-Malz hatte ich auch sehr gerne am Anfang für mein alkoholfreies verwendet.
Ja, ist überhaupt spannend, also was man mit den historischen Malzsorten so alles erreichen kann. Ich war vor ein paar Jahren mal in Norwich im John Innes Center. Das ist so, also entweder das oder zumindest eins der Forschungsinstitute rund um Getreide in England. Und die machen ganz viel eben mit verschiedensten historischen Getreidesorten, bauen die auch an, also gibt's ganz viele verschiedene Versuchsfelder und es schaut teilweise auch krass aus, weil die ganz andere Ähren und Formen haben und so, als wir das so kennen. Und sie haben dann damals auch ganz viele verschiedene Biere vorgestellt und also einerseits war das auch geschmacklich total spannend, eben wie viel Malz da so reingeben kann, wie viel das Getreide selber reingeben kann an Aroma, mal ganz abgesehen von der Röstung. Und andererseits fand ich es auch interessant, eben von diesem, sage ich mal jetzt, Umweltgedanken in Anführungsstrichen, also Klimawandel letzten Endes, weil sie eben gesagt haben, ihr Hauptziel ist eigentlich, dass sie festgestellt haben, dass diese ganzen modernen Getreidesorten halt darauf optimiert sind, dass sie bei einem, was wir bis vor kurzem noch als normales Wetter empfunden haben, dass sie dann eben einen Maximalertrag erbringen. Und wenn man jetzt diese großen Schwankungen hat, also einerseits große Hitzewellen, Dürrewellen, dann aber auch wieder sehr viel Regen auf einmal und so weiter, dann zeigt sich einfach, dass diese hochgezüchteten Sorten nicht mehr in der Lage sind, ihren Ertrag zu erbringen. Und das geht dann teilweise runter auf ein Zehntel von dem, was sie normalerweise bringen. Und wenn man dann diese historischen Sorten nimmt, dann ist es so, dass die also einerseits genügsamer sind, auch was zum Beispiel die Behandlung mit irgendwelchen Schädlingsbekämpfungsmitteln und sowas angeht, aber eben auch was Wasser und Sonne und so weiter angeht. Das heißt, die bringen dann halt vielleicht nicht die 10 Doppelzentner pro Hektar, sondern vielleicht nur 5 oder 6. Aber dafür halt immer. Egal, ob es jetzt regnet oder schneit oder die Sonne scheint und Trockenheit ist oder wie auch immer. Das ist dann halt einfach eine durchgängige Sache. Und viele Farmer steigen da jetzt tatsächlich wieder um, weil sie sagen, sie haben lieber weniger Maximalertrag, aber einen höheren Durchschnittsertrag. Und das kann man ja irgendwo auch sehen. Also finde ich auch spannend, weil das Feld bei uns fängt auch gerade so an. Also dass so einige historische Sorten, also bei uns Steffi zum Beispiel habe ich drüber gelesen, oder so ein paar andere, die sie halt jetzt auch wieder aufnehmen, um zu versuchen, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Also finde ich auch interessant, weil das bisher nur sowas ist, wo man halt gesagt hat, okay, ich nehme halt einen Gerstenmalz, ohne sich große Gedanken zu machen, was da dahinter steckt. Ne?
Ich hatte auf der Recherche mal eine sehr interessante Doktorarbeit gefunden. Und zwar eigentlich wollte ich nach Kastanien recherchieren, und zwar die Verkleisterungstemperaturen von Kastanien, um Kastanienbier zu produzieren. Und bin daraufhin auf eine Studie gestoßen, das war eine Doktorarbeit, und zwar die Verkleisterungstemperatur von Gerste in Abhängigkeit vom Klima. Und da kam unter anderem raus, dass sozusagen bei Trockenheit während der sogenannten Kornfüllungsphase, dass die Stärke anders im Korn eingebaut wird, so dass die Verkleisterungstemperatur teilweise um bis zu 1 Grad steigt, was dann dazu führt, dass die Verkleisterungstemperatur schon wieder so hoch ist, dass die Beta-Amylase Schwierigkeiten hat, diese Stärke dann noch aufzuschließen.
Boah, das bedeutet natürlich dann ein ordentliches Läuterproblem, ne?
Unabhängig davon, du setzt deine Gerste ein und kriegst hinterher einen ganz schlechten Ertrag raus, weil du musst sie ja dann zuerst mal noch viel höher erhitzen oder vielleicht sogar noch mit Enzymen nachhelfen, um überhaupt noch ein Bier rauskriegen zu können.
Finde ich total spannend, und da sieht man eben, wie man wirklich an jeder Stellschraube schauen muss und steuern muss und sich eben kümmern muss. Das vielleicht auch mal an all die immer denken, naja, braun heißt halt, ich schütte ein bisschen was zusammen und am Ende habe ich irgendwie ein Bier. Wenn man da sich richtig reinfimmeln will, dann ist es tatsächlich echt eine Wissenschaft im wahrsten Sinn des Wortes. Also super spannend. Gut, hatten wir ja auch schon interessante Gäste hier im Podcast, die da aus verschiedensten Aspekten was berichtet haben. Ich bin da immer ganz begeistert. Also toll, dass du dich da auch damit beschäftigst und vor allem wieder mal so spannende Ergebnisse dabei rauskommen. Vom Alkoholgehalt her, weißt du da, wo wir sind? 5 oder 6 oder so?
Oh, wir müssten gute 5 Volumenprozent haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, hatte ich das ausgerechnet oder nicht. Ja, 5 Volumenprozent, 5,1 Volumenprozent hatte ich ausgerechnet. Da hatte ich im Prinzip bei mir noch die Messung gemacht. Deswegen bin ich auf die 5,1 Volumenprozent gekommen. Ich muss sagen, ich bin am Ende eigentlich gerne etwas faul bei meiner Brauerei. Ja, ich messe noch ich messe es mit einem Refraktometer in Brix. Wenn ich sage, ich habe irgendwie 13 Grad Brix, dann ist mir das Auskunft genug. Der Rest interessiert mich nicht mehr. Es wird ein Bier draus. Ich denke da erstmal drüber nach, wenn vielleicht das Bier mal irgendwann mal vergoren ist. Ich habe mir mittlerweile auch noch eine kleine Spindel gekauft. Beim Spindeln bin ich auch nicht päpstlicher als der Papst, dass ich sage, es müssen mindestens oder genau 20 Grad sein, damit die Spindel dann passt. Also Raumtemperatur, die mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger sein kann. Aber ich habe ja dir den Link geschickt. Ich würde ihn jetzt ungern in die Speaker Notes mit reinpacken, zu meinen Brauprotokollen. Das heißt, ich habe da einfach von einem Buch, das ich mir mal gekauft habe, Heimbrauen für Fortgeschrittene, da gab es einen Link dazu zu den Brauprotokollen. Da sammle ich meine Schmierereien des Brautags, scanne die ein und habe die dann im Internet auf meiner NAS rumliegen, sodass, wenn mich jemand fragt, was war denn da bei dem Bier, dann kann ich selbst nochmal nachschlagen. Und da notiere ich dann manchmal was. Aber meist ist es so, nur am Brautag wird gemessen und danach lasse ich es dann gut sein.
Ja, nee, ist ja auch völlig in Ordnung. Mir ging es nur darum, mir kommt es wirklich kräftiger vor. Kann natürlich auch einfach an diesem Volumen in Anführungsstrichen liegen, dass diese vielen Körner mit sich bringen, die einfach viel Aroma, viel Dichte haben, ein tolles Mundgefühl auch. Also ja, also sehr, sehr schön. Und was ich auch toll finde, und da sind wir eben bei der Frage von vorhin, obergärig, untergärig, ich finde halt viele moderne, in Anführungsstrichen, Mehrkornbiere oder auch Siebenkornbiere, die man so kriegt, werden ja oft einfach mit einer Weißbierhefe vergoren. Und damit habe ich dann unterm Strich ein Weißbier mit ein bisschen mehr anderem Aroma, aber jetzt nichts Eigenständiges. Und das, finde ich, merkt man hier sehr schön, weil da diese Körner viel mehr zum Tragen kommen, sich viel mehr entfalten können, weil sie eben nicht von irgendwelchen phenolischen oder bananigen Noten erschlagen werden und man am Ende dann nichts mehr davon hat. Also das finde ich wirklich schön, toll, hat mich begeistert, mich immer noch, muss ich sagen, wird mich später auch noch begeistern. Aber jetzt muss ich mal den Roland geben, weil du hast noch eine andere Flasche geschickt.
Ja, wir haben noch zwei Flaschen.
Mit einem, ja, außerdem, genau, aber da ist halt die mit dem Büffel drauf, der ja eigentlich ein Bison ist, oder?
Genau, eigentlich ein Bison.
Und warum? Das lüften wir jetzt.
Warum dieser Bison? Und noch dazu, warum genau dieser Bison? Du kannst probieren. Ich habe die Flasche jetzt gerade nicht mehr aus dem Keller raufgeholt. Ich habe da nämlich nur ganz, ganz wenig davon, nämlich 8 Stück gehabt.
Wow.
Davon sind schon ein paar weg und ich möchte mir noch gern ein paar aufheben, weil ich habe es mir zur Tradition gemacht, meine Biere durchaus auch mal 2 Jahre unten im Kühlschrank liegen zu lassen. Ich habe mir von den ganzen alten Suden immer wieder mal ein Fläschchen aufgehoben, die ich dann nach guter Zeit trinke, weil ich sage, ich möchte gerne auch das Langzeitverhalten meiner Biere testen. Und zu dem Bison gibt es noch die Geschichte, es gibt in Polen gibt es den Żubrówka oder den Grasowka, wie er bei uns heißt. Das ist der Büffelgras-Wodka. Und das ist ein Wodka, in den noch so ein Streifen Büffelgras mit reinkommt. Und ich hatte mal als Lieferantenquelle für verschiedene Zutaten, hatte ich eine Firma in Polen erwischt. Und die hatten eben auch dieses Bisongras im Angebot. So 12 Stängelchen für wenige Euro. Und dann habe ich gesagt, cool, das probiere ich jetzt aus. Und habe dann in eine Flasche von dem Siebenkornbier einfach ein Stängelchen Bisongras mit reingesteckt, ausprobiert, zugemacht, und so eine Flasche hast du jetzt vor dir.
Also Wahnsinn, tolle Geschichte schon mal. Ich habe es kennengelernt, das Bisongras, tatsächlich auch einerseits in Polen, also weil die natürlich vor Ort das auch mal anbieten, so ein Wodkachen. Und andererseits hatte ich auch, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Frankfurt Trophy, wo ich dann meistens eher auf die Edelbrandseite wechsle, um keinen Platz in der Bierverkostung zu belegen für meine lieben Kollegen, die da gerne selber verkosten wollen. Und da hatte ich auch schon mal diverse Edelbrände mit Bisongras, fand ich auch spannend. Und ich glaube, dieses Jahr hatten wir sogar nochmal in Polen ein Grodziski mit Bisongras. Also die stehen schon sehr auf dieses Aroma, probieren da ganz viel damit rum. Und es ist auch sehr spannend. Jetzt gerade hat es mich regelrecht begrüßt. Also weiß nicht, ob dir das auch so ging, wenn du deine Flaschen aufgemacht hast. Ich glaube, das Bisongras vergrößert so ein bisschen die Oberfläche und dann kommt das auch gerne entgegen. Aber es ist gut, weil ich hatte es direkt über dem Glas und da ist es dann auch gleich hineingestürmt in diesem Fall. Und also von der Farbe her, ja, ähnlich wie das andere, ich würde sagen, einen kleinen dicken Ticken dunkler und einen kleinen Ticken trüber, aber das kann jetzt auch an diesem Effekt liegen, dass es eben ordentlich mir entgegengekommen ist. Auf jeden Fall ist der ganze Raum schon erfüllt. Das finde ich ganz interessant, weil es so ein ganz spezieller Geruch ist. Also es ist gar nicht so einfach, das zu vergleichen. Für mich ist es so eine Mischung auf der einen Seite, wenn man so ein weiß nicht, ob du das kennst, diese Räucherkegel, die man so Weihnachten verwendet für seine, wenn man da irgendwie so Räucherdinger macht, so diese Männchen, wo es dann rausraucht oder so. Also einerseits hat's das und auf der anderen Seite geht's dann in so eine Waldmeister-Richtung, also so irgendwie so dazwischen. Und also ich finde es einen total angenehmen Geruch, weil ich beides gerne mag. Also ich habe Weihnachten immer gerne gezündelt und ich liebe Waldmeister. Also insofern ist das für mich genau das Richtige, aber man merkt eben vor allem intensiv, wie intensiv das ist, weil das wirklich den Restbiercharakter, ich würde es nicht sagen unterdrückt, sondern sagen wir mal selbstbewusst begleitet, dass wenn man das positiv ausdrückt. Also und also zu riechen macht Spaß. Toll.
Der Geruch an sich ist, jetzt schlägt wieder sozusagen meine Chemieliebe durch, ist die Kumarinsäure. Und die Kumarinsäure ist nicht nur im Waldmeister drin und die macht den Waldmeister so interessant. Die ist auch im Steinklee drin. Es gibt so homöopathische Tropfen, Meliotus, für diejenigen, die das kennen. Das ist im Prinzip auch so ein Kumarinsäure-Konzentrat. Und auch das Bisongras produziert die Kumarinsäure. Die Kumarinsäure kann in größeren Mengen natürlich Kopfweh und sonstige Sachen produzieren, ist aber in kleineren Mengen an der Stelle unschädlich oder kein Problem für den Körper. Und ich finde einfach, es ist ein interessanter Zusatzgeschmack und wie gesagt, ich hebe mir da noch ein paar Flaschen auf und genieße die irgendwann mal später, weil ich finde, das ist irgendwie mal was Besonderes.
Also auf jeden Fall. Und ich finde, also im Mund ist es dann sehr interessant, weil tatsächlich auch da dieser Geschmack, also die Kumarinsäure / das Bisongras behält die Oberhand, aber es nutzt dieses Mundgefühl, die Cremigkeit, die Intensität, die diese ganzen Malze bringen, die nutzt es aus, um sich wirklich so richtig auf die Zunge zu legen und ganz lange da zu bleiben. Und selbst nach dem Trunk noch Ewigkeiten hat man dieses Aroma im Mund. Es vermischt sich auch schön mit den Hopfennoten, ist da auch sehr, sehr präsent in der Begleitung. Hat diese leichte Bittere, das passt aber auch gut. Und es erinnert mich dran, wir hatten auch schon mal in Bieren, wo wir Amburanerholz verwendet haben, hatten wir auch schon solche Noten. Kann ich mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich das Amburanerholz, der Amburanerbaum auch eben dann dieses Kumarin produziert. Wäre mal interessant zu wissen, was das für eine Funktion in der Natur hat. Also ob das dann so eine Art Schutz ist vielleicht oder man weiß es nicht. Wäre mal interessant, also auf jeden Fall. Hier finde ich das total spannend, weil ich finde, es ist ein Aroma, was man sonst kaum hat, was sehr angenehm ist, sehr interessant ist, was komplex ist auch und was hier in dem Bier einfach in dieser Mischung mit dem sehr schönen Siebenkorn-Körper der Grundlage, die das hat, wirklich sich gut präsentiert und richtig Freude macht und mit jedem Schluck wieder, ja, man beginnt wieder drüber nachzudenken, man speichert diesen Geruch ab, man oder Geschmack auch, man verbindet sich so ein bisschen damit. Das ist echt, ja, tolle Idee, muss ich sagen, toll, schön. Wunderbar, ich bin schon wieder begeistert. Auch davon gerne mehr, wenn du mal mehr als 8 Flaschen machst. Das ist wirklich interessant.
Ich habe noch so ein paar Stängelchen übrig und in den nächsten Sud kommen auch wieder ein paar Flaschen mit dazu rein, die Bisongras beinhalten. Und das mit dem Amburanerholz kannte ich noch nicht, aber ich werde mir eins besorgen.
Ja, kein Problem, das kann ich dir sogar schicken. Aber anderes Thema, da können wir dann im weiteren Gespräch noch drüber kommen. Also auf jeden Fall, ja, super schön. Also ich freue mich jetzt richtig, das ist echt sehr angenehm und ist auch mal eine ganz neue Seite so, die man an so einem Bier hat. Und wenn ich mich erinnere, eben zum Beispiel die Grodziski mit Bisongras, die waren nicht so intensiv. Also ich glaube, die haben das so gemacht, dass die einen Extrakt gemacht haben vorher mit dem Bisongras und den dann zugegeben haben, irgendwie so. So ist es natürlich einfach sehr direkt und dadurch natürlich auch sehr intensiv. Also
das ist eine spannende Frage, ob da wirklich ein Extrakt helfen kann, weil klar, Kumarinsäure kannst du schon extrahieren, aber vermutlich gibt das Gras auch noch andere Stoffe mit ab, die alkohollöslich sind und wenn du ein Extrakt machst. Also ich hatte mal ein Experiment gemacht. Ich wollte ein Witbierkonzentrat produzieren und habe Koriander zusammen mit Orangenschalen eingelegt in Schnaps und habe das dann ziehen lassen und habe dann versucht, Bier mit diesem Witbierkonzentrat zu aromatisieren. Hat nicht funktioniert.
Das ist interessant, okay. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, da könntest du mal zu deinen Freunden von Geistreich gehen, in Burghausen, der Horst und der Jochen, und könntest mal fragen, ob die dir nicht so ein bisschen ein Gin quasi machen da draus. Aber dann bringt's nichts. Okay, interessant.
Vielleicht müsste ich mal lernen, Gin zu produzieren und könnte dann vielleicht da an der Stelle das optimieren.
Oder so, aber also ich meine, ich würde es jetzt gar nicht optimieren, weil ich finde es richtig gut so. Ganz ehrlich, also das, weil ich meine, letzten Endes, das ist ja auch immer so ein Thema, wenn ich sage, ich mache da jetzt das Bisongras rein, dann soll das doch auch spürbar sein. Dann soll das auch intensiv sein und dann soll man das auch wahrnehmen. Dann ist es ja eigentlich schade, wenn das dann nur so ein Hauch ist. Hatte ich jetzt vor ein paar Tagen erst die Diskussion, da hat ein Freund von uns, der auch mal im Podcast war, ein Bier für thailändische Restaurants gemacht und hat im Grunde, sagen wir mal, eine Art Pilz gemacht und da dann eben ein bisschen Zitronengras und Limettenschalen und sowas verwendet. Und ich fand es interessant, aber für mich war es einfach zu wenig, weil ich mir, also man hat es so ganz im Hintergrund mal irgendwie so festgestellt und dann habe ich halt gesagt, na überleg mal, du bist in so einem Restaurant, du hast eh 1000 Gerüche um dich rum, du bist abgelenkt, es ist ganz viel los, es ist dunkel, wie auch immer, dann bist du ja sowieso von deiner Sensorik eingeschränkt und wenn du dann dieses Bier hast, wo du vielleicht schon was zu essen dazu hast oder was davor hattest, wie auch immer, dann merkst du wahrscheinlich gar nichts von diesen schönen Aromen und das ist eigentlich ja so ein bisschen verschenkt. Und naja, jetzt bin ich mal gespannt, sie haben es jetzt nochmal gemacht. Gespannt, ob es dann intensiver wird. Und wir müssen ja auch nicht meinem Ratschlag folgen, aber für mich war es halt so, dass ich das dann so ein bisschen schade fand.
Was ich noch festgestellt habe, aber ich schaue auch gleichzeitig auf die Zeit, also ich glaube, wir sprengen deinen Rahmen momentan gerade. Ich hatte mal Ingwerbier probiert und hatte den Ingwer, wirklich, ich hatte 3 Kilo Ingwer durch den Entsafter durchgejagt und habe 2 Liter reinen Ingwersaft rausgepresst aus dem Zeug. Ich habe fast meinen Entsafter dabei geschrottet, weil Ingwer ist relativ holzig und habe den mit rein vergoren. Und interessanterweise frisst die Hefe die Schärfe aus dem Ingwer weg.
Ach, das ist ja interessant. Mhm.
Und das Bier war eigentlich nicht mehr scharf. Ich wollte noch mal einen weiteren Sud machen, wo ich im Prinzip beim Aufkochen von meinem Brauwasser schon Ingwerscheiben in geringeren Dosen mit rein tue, weil mir aufgefallen ist, wenn ich Ingwertee produziere, dann wird der Ingwertee eigentlich erst beim Abkühlen so richtig scharf. Und dementsprechend wollte ich mein Brauwasser im Prinzip aufkochen mit Ingwerscheiben, wollte das abkühlen lassen und dann mit diesem Ingwerwasser brauen. Aber ich habe es noch nicht getan, weil ich mir gedacht habe, naja, die Hefe frisst es dann eh weg und dann ist der ganze Aufwand vorbei. Aber vielleicht werde ich es mal testen.
Ja, ist auf jeden Fall einen Test wert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, aber ich glaube, ich habe vor kurzem auch einen Podcast mit jemand aufgezeichnet, der sich an einem Ingwerbier probiert hat. Leider habe ich es jetzt gerade nicht im Kopf, aber es kann sein, weil wir sind ja immer so ein halbes Jahr voraus. Das heißt, jetzt, wo wir es aufzeichnen, ist es gerade im Ende August. Veröffentlichen werden wir wahrscheinlich erst im Januar und ich glaube, dieser Podcast erscheint irgendwann im Oktober. Aber ist egal. Also auf jeden Fall für alle, die das jetzt hören, vielleicht habt ihr das ja schon gehört. Auf jeden Fall, nee, Ingwer ist natürlich auch eine tolle Zutat und also ich persönlich bin auch ein großer Freund des Ingwers. Ich mag das total gern. Und ich mag auch total gern, wenn man so Fruchtsäfte hat, das ein bisschen aufzupimpen mit ein bisschen Ingwer. Frisch gepresster Ingwersaft, das ist schon, also gibt dem einfach ein tolles Aroma. Natürlich auch eine Schärfe. Ich mag das. Verstehe aber auch, wenn es jemand nicht mag. Und eins vielleicht noch, was ich ganz spannend finde im Thema Ingwer. Wir haben ja öfters mal dieses Bier- und Schokolade-Thema. Und wenn man da ein belgisches Bier nimmt, zum Beispiel ein Triple, was sehr viel Kohlensäure auch hat und durchaus auch Alkohol. Und dann gibt's bei uns hier lokal bei unserem Schokolatier Storath gibt es frischen Ingwer in dunkler Schokolade. Und wenn man das dann damit kombiniert, dann ist das ganz spannend, weil am Anfang hat man diese Schokolade mit der Süße und der Bittere und dann kommt das Bier dazu und plötzlich kommt dann dieser Ingwer richtig intensiv, richtig scharf, richtig kräftig raus. Und der bleibt dann auch. Also auch interessanterweise, wenn man dann runtergeschluckt hat und nimmt einfach nur noch einen Schluck Bier, blüht der wieder auf. Also da merkt man, wie stark das im Mund bleibt, diese Aromatik, diese Schärfe. Also Ingwer ist ganz toll. Also insofern, müssen wir nochmal eine Folge machen über Ingwerbier. Was übrigens die Zeit angeht, ist alles nicht so schlimm. Also es ist halt für die Hörer schwierig, weil sie dann halt ein bisschen länger zuhören müssen, dürfen, können, wie auch immer. Aber wir haben ja keine direkte Limitierung. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich jetzt nicht den Rahmen unbedingt sprengen. Aber wir haben ja noch ein Bier, das sollten wir auf jeden Fall probieren, denke ich mal, oder? Genau, dann.
Und zwar, ich hatte einen beruflichen Trip nach Philadelphia. Und ich habe mir mittlerweile so zur Regel gemacht, dann dort auch mir Brewpubs zu suchen und einfach mal so zu schauen, was gibt es alles Leckeres. Und da hatte ich ein strohgelbes Bier, trüb. Und ich habe reingerochen, ich habe einen Schluck genommen und ich hatte gedacht, ich trinke gerade Grapefruitsaft als Bier. Und dementsprechend hatte ich mir gedacht, boah, Hazy IPA klingt so richtig interessant. Dann habe ich ein bisschen recherchiert. Dann gibt es den Begriff New England IPA, also NIPA. Vermutlich kannst du mir da wesentlich mehr noch dazu zur Unterscheidung sagen, als ich es an der Stelle machen kann. Aber ich hatte mir dann einfach mal so ein Malzkit bestellt zum Experimentieren, wie ich es halt gerne mache. Und habe dann dieses Malzkit als 5-Minuten-Terrine gemacht. Aus meiner Perspektive natürlich mit dem strohgelben Hazy IPA im Hinterkopf war es natürlich eine völlige Katastrophe, weil es viel zu dunkel geworden ist und auch die Art und Weise, wie der Hopfen mit dazu reinkommt, widerspricht meinem Verständnis. Aber ich fand es ein sehr interessantes Experiment. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Mein Eindruck ist, dass das Bier sich verändert, dass es vielleicht schon leicht säuerlicher geworden ist. Und ich muss auch dazu sagen, du hast jetzt eine Halbliterflasche. Ich habe vor mir noch eine kellerkalte 0,3er Flasche und ich hatte zum Münchner Hausbrauer Stammtisch eine 1-Liter Flasche mit dabei. Alles Bügelflaschen. Und mich würde interessieren, ob schon jemand festgestellt hat, dass es sich bei den Bierflaschen genauso wie bei den Weinflaschen verhält, dass eine Magnumflasche zum Beispiel anders reift und altert als eine normale Flasche. Und mein Eindruck ist, dass eine 0,3er Flasche schneller reift als eine 0,5er Flasche und die wiederum schneller als eine 1-Liter Flasche. Das kann natürlich an dem Sauerstoff liegen, der oben drüber ist, aber im Prinzip bei meinen Kronkorken verwende ich mittlerweile sauerstoffabsorbierende Flaschen. Meine Flaschen spüle ich auch zuerst nochmal aus mit einer Kaliumsulfidlösung, also dem üblichen Zeug, was man auch für die Weinflaschen verwendet. Und dadurch habe ich eigentlich sauerstofftechnisch relativ wenig Probleme, weil immer noch ein bisschen übrig bleibt und dieses Pyrosulfid auch Sauerstoff wieder verbraucht und an der Stelle natürlich auch wieder mein Bier stabilisiert. Aber ich glaube auch, die komplette Flaschendesinfektion und Sonstiges würde auch mehr als eine Folge benötigen, um da mal sinnvoll drüber zu reden.
Oh ja, und ich meine, dafür gibt's ja dann auch Hobbybrauer-Podcasts, die da auch noch intensiver drauf eingehen. Ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich muss sagen, dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, beziehungsweise noch nichts dazu gehört. Werde ich aber mal fragen. Also sollte ich ein Ergebnis haben, werde ich es dann in den Shownotes dazu schreiben. Ansonsten sehr gerne natürlich an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr da was beitragen wollt, schickt's. Ich kann es dann gerne entweder an den Roland weiterleiten oder wir können dann auch nochmal schauen, ob wir dazu sprechen, je nachdem. Jetzt habe ich hier diese schöne Halbliterflasche über den Namen Hazy IPA und so, können wir auch gleich noch reden. Jetzt lassen wir mal den Geist aus der Flasche, mal gucken. Aha. So. Okay, ich weiß, was du meinst. Die Farbe ist in der Tat unerwartet für ein Hazy IPA. Wobei sie nicht schlecht ist. Also sie ist halt nur unerwartet. Wir haben hier, ich würde fast sagen, eine Eichenholzfarbe oder Kastanienholzfarbe. Also relativ dunkel mit einem schönen Rotstich. Oben ordentlicher Schaum, aber auch ordentlich getönt. Also auch der ist, ja, mindestens haselnussfarben. Oh, aber sehr schöner, hopfiger, kräutriger Geruch, der einem da entgegenkommt. Ich würde sagen, ganz viel so rote Beeren, bisschen Ananas, bisschen Litschi auch. Interessant. Bisschen Zitrus kommt auf jeden Fall auch durch. Also so eine schöne Mischung eigentlich und oben drüber auch so ein bisschen diese, ja, sag mal, so Tannennadeln oder so, halt dieses etwas waldige, harzige. Also auf jeden Fall ganz viel Hopfen. Und jetzt muss ich sagen, spielt mir vielleicht das Auge einen Streich. Ich meine auch ein bisschen, also röstaromatisch wäre falsch, aber vielleicht ein bisschen karamellige Noten wahrzunehmen. Kannst du mir gleich noch erzählen, was da so an Malz drin ist in diesem Kit oder wie die das machen? Aber ja, das probieren wir mal. Na, ja, vom Geschmack sind wir schon da. Also ich habe sehr viel so Erdbeere, Orange. Aber wie du sagst, es ist auch so eine leichte Säurenote ist da. Könnte sein. Weiß man immer nicht. Aber an sich, also ja, auf jeden Fall auch ein interessantes Bier mit vielen Facetten. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie sind denn deine Eindrücke und wie kommt es mit der Farbe zustande?
Also, Punkt 1, ich bin ja experimentierfreudig, ich kaufe gerne ein und verbraue dann relativ spät. Und das, was ich da gekauft habe, ist auch wieder von Mantens ein fertiges Kit. Und das ist ein fertiges Kit mit 2 Dosen Malz, Fertigmalz, bei dem auch schon explizit erwähnt wird, dass diese Dosen unterschiedlich sind. Du weißt nicht, was da drin ist. Es soll auch noch irgendwie Hafer mit dabei sein und Sonstiges. Es wird nicht ganz genau erklärt. Und dann bekommst du noch 4 ominöse Beutelchen mit Hopfen mit dazu. Gut, es steht auf dem einen steht Citra drauf, auf dem anderen stand Mosaik, wenn ich mich jetzt erinnere. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Und du kriegst diese Beutelchen und das heißt halt, von der Anleitung. Du verdünnst, also mit heißem Wasser, mit kaltem Wasser und so weiter. Da wird nichts drüber diskutiert, ob du jetzt das vorher noch abkochst oder sonst was. Also aus der richtigen Brauerperspektive ein Albtraum. Und dann lässt du es entsprechend runterkühlen. Wieder ein Albtraum. Und dann lässt du es einen Tag angären mit der Hefe. Und nach dem ersten Tag kippst du, suchst du dir die 2 Beutelchen raus, einmal Citra, einmal Mosaik und wirfst den Inhalt von diesen Beutelchen rein. Das sind so um die 30 Gramm pro Beutel, was nach dem ersten Tag angären reinkommt. Dann wartest du nochmal 10 Tage, dann kippst du nochmal die gleiche Menge an Citra und Mosaik mit dazu. Wartest drauf, bis deine Vergärung von der Specific Gravity unter 1,014 ist. Und dann füllst du ab in Flaschen und dabei verwendest du noch so ein kleines Hopfensäckchen im Prinzip als Filter, damit du nicht den ganzen Hopfen, der dann noch rumtreibt, in deine Flaschen reinbekommst.
Tja, also klingt ja wie ein einfaches System. Und interessanterweise, also ich habe den, ich weiß gar nicht, ob es der Head Brewer ist oder nur der Creative Brewer von Mantens vor ein paar Wochen kennengelernt. Der war nämlich auch bei den World Beer Awards als Judge, als ich da war beim Finale. Und wir waren am selben Tisch und mit dem habe ich auch noch vor, einen Biertalk zu machen. Dann werde ich ihn, werde ich dich vorher nochmal kontaktieren, was wir ihn genau fragen wollen. Und dann gedröseln wir das nochmal auf, weil das fand ich echt auch sehr interessant. Wir waren dann nämlich auch am Ende bei Woodfords, eine Brauerei in Norfolk, die an sich wunderschön ist. Und die haben auch so ein Kit. Und da habe ich ihn eben drauf angesprochen, da hat er mir das erklärt und so. Und das ist schon sehr interessant, also weil der wirklich einfach davon lebt, diese Kits zu entwickeln. Und das ist natürlich auch eine spannende Herausforderung, da immer wieder andere Bierstile, Bierideen und das dann in dieses Format irgendwie zu bringen, dass es Leute dann eben einfach nachbrauen können. Und es muss auch einiges abkönnen, was die Haltbarkeit angeht und so. Also super interessant. Aber ich finde es toll, dass du so viel damit experimentierst. Und ja, und auf diesem Kit war jetzt auch explizit draufgestanden, Hazy IPA.
Genau, das ist das Hazy IPA-Kit. Das gibt's auch bei diversen Versendern in Deutschland. Ich erwähne da jetzt keinen, kann sich jeder selber raus googeln. Ich habe es auch schon empfohlen. Ein Bekannter vom Braustammtisch in München, der fand das absolut toll und der wollte es unbedingt nachbrauen. Und wie gesagt, ich würde es mir jetzt nicht nochmal kaufen. Und das andere Problem, was ich bei den Malzkits sehe, das habe ich auch erst im Nachgang gelernt. Also wie gesagt, ich kaufe mir gern so ein Malzkit und dann komme ich vielleicht erst ein Dreivierteljahr dann später dann dazu, das Braukit, das mal anzugehen. Ich habe so viele andere Interessen, also dann kommt mal so die Bestellwut und dann will man das unbedingt noch mit haben und dann optimiert man die Versandkosten und hat man 2, 3 Beutel und die kann man nicht gleich verarbeiten. Und mein Eindruck ist, dass durch die Lagerung bei Kellertemperaturen, ich sage jetzt mal 16 bis 20 Grad, dass diese Fertigmalze anfangen nachzudunkeln. Deswegen bin ich so ein bisschen betrübt, dass alle Malzkit-Biere relativ dunkelbraun sind. Ich habe noch kein strohgelbes Malzkit gesehen. Vielleicht müsste ich mal eins bestellen, wo ich ganz gezielt sage, ich möchte ein besonders helles oder ein Pilz oder sonst was haben und müsste das gleich nach der Lieferung dann verarbeiten. Und das andere, was auch schon durchdiskutiert wurde, es waren andere Podcasts, ein englischer, die immer mit Yakima Valley Hops und so weiter ihre Werbung machen. Bei denen ist es so, die haben mal einen Test gemacht mit 5 Jahre alten Hopfen, der ganz hinten in der Tiefkühltruhe vergessen wurde, ob dieser 5 Jahre alte Cascade gegenüber einem neuen Cascade wirklich noch sozusagen was bringt. Letztendlich kam bei dem Podcast raus, Leute, lagert euren Hopfen im Tiefkühlfach. Egal was, lagert ihn im Tiefkühlfach. Auch wenn ein bisschen Sauerstoff mal reinkommt, alles nicht so dramatisch, aber Tiefkühlfach. Und da lagert auch mein Hopfen. Aber so ein Malzkit, wenn ich das kaufe, dann lagert dieser Hopfen natürlich mit dem Malzkit zuerst mal bei dem Hersteller, dann bei dem Zwischenhändler, dann bei dem Endhändler, dann bei mir. Und das tut dem Hopfen nicht gut.
Ja, also das denke ich auch. Also mein Hopfen ist auch ausschließlich in der Tiefkühltruhe, wobei ich den nicht zum Brauen, sondern nur zum Vorzeigen verwende. Aber die Erfahrung ist auch die, dass es da wirklich wunderbar funktioniert, auch wenn der dann schon ein Jahr lang alt ist nach der Ernte oder so. Oder auch die Pellets, die man so geschenkt bekommt oder so. Also immer alles sofort in die Tiefkühltruhe, das hilft auf jeden Fall. Vielleicht hat es einfach auch was damit zu tun, dass das ein englischer Hersteller ist. Und wenn man an die traditionellen englischen Biere denkt, dann ist hell eigentlich Bernstein. Also was viel helleres gibt's nicht. Also wenn man jetzt mal ein klassisches Pale Ale nimmt, was ja im Grunde helles Bier heißt, und ein englisches Pale Ale, das ist maximal die Farbe von deinem Guave-Bier. Maximal, eher dunkler. Und die dunklen Biere waren dann halt das, was wir als Porter und Stout kennen. Und aus den Malzmischungen waren immer so, dass da ordentlich viel Crystal Malt bzw. Karamellmalz dann einfach drin waren und die Hopfen waren sowieso alt oder sind es auch noch in vielen englischen Brauereien, aber eben nicht bei Tiefkühltemperaturen, sondern halt ganz normal. Also das will ich jetzt gar nicht belächeln, das ist einfach eine andere Kultur und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch damit was zu tun hat, dass es einfach jetzt aus deren Perspektive ein normales Bier ist und eben auch ein britisches IPA, was ganz was anderes ist als ein amerikanisches, aus genau diesem Grunde, auch sowohl vom Alkoholgehalt als auch von der Hopfennote und den Malzcharakteren sind es völlig unterschiedliche Biere, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, aber letzten Endes, ich meine, das Ergebnis ist ja auf jeden Fall trinkbar, das ist doch schon mal schön und es präsentiert auf jeden Fall eine Menge Hopfen, also das, was es auf jeden Fall soll, das tut es und ich denke auch da wieder, das ist eine schöne Basis zum Experimentieren und eben sich anregen zu lassen und zu gucken, wie kann ich da vielleicht dann selber mal ran. Also coole Sache. Aber lass uns doch da vielleicht so verbleiben. Also wenn ich ihn ans Rohr bekomme, dann kommst du mal als Gast dazu und dann können wir ja mal ein paar Anwenderthemen mit ihm besprechen. Fände ich witzig. Ja, das machen wir. Sehr cool. Also, an dieser Stelle mit dem Blick auf die Uhr, den du ja auch schon angemahnt hast. Also es kommt, außer du möchtest noch etwas loswerden, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen oder was dir wichtig ist.
Ja, ich würde ganz einfach auf dem amerikanischen Stil sagen, thanks for having me. Ich finde, dass dieser Ausdruck sehr viel von dem widerspiegelt, wie die Amerikaner in solchen Situationen reagieren, was jetzt mal nicht typisch deutsch ist. Also ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich hoffe auch, dass es den Zuhörern Spaß gemacht hat. Ich weiß, ich bin kein gelernter Brauer. Ich reflektiere vielleicht manche Dinge anders, weil mich halt das Kochen und die Chemie und manche andere Dinge halt einfach interessieren. Und ich bin gerne am Experimentieren. Ich schaffe es nicht, reproduzierbar das gleiche Bier hinzubringen. Und eigentlich finde ich es auch schade, dass genau dieses Siebenkorn-Bier, was wirklich gut geworden ist, dass ich das nicht mehr am Markus mitbringen konnte, weil es schon weg war. Aber ich finde, es ist ein sehr schönes Hobby. ich kann es jedem empfehlen und an der Stelle weiterzumachen und oder es mal auszuprobieren. Ein Nachbar über mir, der hat sogar im Thermomix mal 2 Liter gebraut und hat mir eine Flasche abgedrückt, weil ich ihn dazu initiiert habe. Und ich finde, jeder soll es mal probiert haben. Es ist ein altes Hobby und es macht Spaß. Und ja, man soll sich da durch irgendwelche Fehlschläge, wie es jetzt mir auch mal passiert ist, innerhalb von 40 Suden soll man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und soll es einfach weiter probieren. Bier ist Kultur.
Eigentlich das absolut perfekte Schlusswort. Ich muss es jetzt trotzdem zerstören, weil mir noch eine winzige Frage eingefallen ist. Denn wenn jemand mal ein Bier von dir probieren will, dann wäre es wahrscheinlich am cleversten, er meldet sich zu dem Stammtisch in München an. Da kann ich den Newsletter-Link ja mit reingeben in die Shownotes und dann kommt er vielleicht mal vorbei, oder?
Genau. Und was ich auch schon gemacht habe, ich habe meine Liebe zum Alkoholfreien mal in dem Podcast Malzknecht kundgetan. Und dann hatte einer gemeint, oh, er hat da die Lona-Hefe, die es nur pfundweise gibt, die hat er sich mal bestellt und die hat er jetzt ausprobiert und die würde er so in kleinen Häppchen verkaufen. Und ich habe gesagt, ah, ich habe die Ludwigi und wollen wir doch mal tauschen. Und dann sind 2 Päckchen durch Deutschland geschickt worden. Er hat mir die Lona-Hefe geschickt, ich habe ihm die Ludwigi-Hefe geschickt. Und beim anderen, der hat mir ein paar Flaschen Bier geschickt. Ich habe ihm was geschickt. Ich bin zu solchen Austauschen gerne bereit. Einfach mal anpingen und fragen.
Okay, wunderbar. Also Kontaktdaten bekommt ihr alles in den Shownotes. Und dann sage ich von meiner Seite auch vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Biere, für die Bereicherung auf meinem jetzt etwas feuchten, aber trotzdem sehr gut duftenden Schreibtisch. Und werde ich heute auf jeden Fall noch viel Spaß damit haben. Und insbesondere die Guave hat mir mein Herz wirklich erleuchtet und berührt. Und das Bisongras natürlich auch. Also vielen, vielen Dank und bis bald mal wieder persönlich.
Gerne geschehen. Bis dann.
Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.